Ja, da schließe ich mich gleich an, auch mit der Geschichte eines Menschen, der eigentlich ja, eher ungehobelt war, den Gott verändert hat, der auch nicht sehr tragfähig war. Einer aus der Bibel. Ich bin ja einfach immer wieder beeindruckt von der Bibel. Das ist schon ein außergewöhnliches Buch und da stimmen mir sicher sehr viele Menschen zu. Das ist, da sind Geschichten drin, die sind so vielfältig, wie wir Menschen sind. Und außerdem hat das Buch Kraft. Welches Buch hat schon Kraft? Aber dieses Buch hat Kraft. Es informiert nicht nur, es tröstet. Es richtet auf, es korrigiert, es stellt uns wieder her, es zeigt uns aber auch den Autor. Klar, das hat 66 Bücher und es haben viele geschrieben. In diesem Buch haben viele Menschen im Auftrag des Autors geschrieben. Und das Interessante ist, durch all die Jahrtausende hindurch haben diese Menschen, das ist ja ein langer Zeitraum, über den das Buch geschrieben wurde, haben diese Menschen doch den einen Geist gehabt. Und das spürt man, wenn man von Anfang bis Ende liest, es ist ein roter Faden. Man erkennt den Autor. Immer haben Menschen auch versucht, das die Bibel zu verstehen, ihre Fragen darin zu Antworten zu finden da drin. Und bis heute werden Bücher darüber geschrieben, über die Bibel. Und es kommen immer wieder neue Erkenntnisse, auch in der Christenheit, unter den Juden, unter den Christen. Es kommen immer wieder neue Einsichten, immer wieder entdeckt man neue Geheimnisse, die sich offenbaren. Und das ist schon ganz spannend. Also lest einfach drin. Wir lesen gerade in unserem Hauskreis in der Apostelgeschichte, sind da noch ganz am Anfang. Aber ich möchte euch heute mal mit reinnehmen in die Verwandlung eines Mannes, der den Wechsel vom alten Bund in den neuen Bund erlebt hat. Wir wollen uns das mal angucken, wie das so vonstatten ging. Und vielleicht findet sich der ein oder andere von uns da drin. Heute geht es um Petrus. Und ich bezeichne ihn mal als brennende Fackel seiner Zeit. So eine Stichflamme. So für sein direktes Umfeld hatte der doch eine starke Leuchtkraft. Wir lesen sehr viel im Neuen Testament über Petrus. Es ist interessant, dass in den Evangelien, aber auch in der Apostelgeschichte und natürlich Petrusbriefen, lesen wir über seine Persönlichkeit sehr viel, die irgendwie hervorsticht. Da ist zum Beispiel seine Spontanität, auch sein Mut. Da war er noch Schüler von Jesus, also dieser Jünger, der noch unterm alten Bund mit Jesus zusammen Jahre verbrachte. Und irgendwie war Petrus so ein Schnellchecker, ne? Der war immer ganz vorne, wenn irgendwas festzustellen war. Der hat auch nicht lang überlegt, wenn er was begriffen hat. Der hat es dann umgesetzt, war so ein tatkräftiger Typ. Und doch, wenn wir sein Leben studieren in der Bibel, dann sehen wir, da gab es auch Situationen, da war er zu schnell und musste zurückrudern. Oder er war feige und hat sich versteckt. dass die Situation, wo er ganz schnell aus dem Boot stieg, als er Jesus auf dem Wasser laufen sah und dachte, da will ich hin, das mache ich auch. Und dann sank er. Aber Jesus hat ihn natürlich gehalten und hat ihm gezeigt, hey, du schaust auf die Wellen, auf den Wind, schau auf mich. Das war so eine sicher ganz wichtige Lektion. Und dann natürlich auch die Geschichte, als Jesus dann festgenommen wurde. Alle anderen liefen weg, Petrus natürlich nicht. Der ging hinterher und durch Johannes, der da Beziehungen hatte, wie es im Text heißt, konnten sie in diesen Hof noch rein, wo Jesus dann verhaftet worden war und irgendwo da so im Hintergrund wurde er verhört. Und Petrus stand da an einem Feuer, wärmte sich und jemand erkannte ihn und sagte, du gehörst doch auch dazu. Du bist doch auch einer von denen, von diesem Jesus. Und ihr kennt die Geschichte, dreimal wurde er gefragt und dreimal hat er verleugnet, unter Schwur und selbst hat sich also selbst verflucht und gesagt, na, ich kenne den nicht. Interessant ist, dass Jesus ihm vorher gewarnt hat. Wir lesen mal Matthäus 26, 31 bis 36. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Ach so, können wir das nach der neuen evangelistischen Übersetzung lesen. Da ist es sehr schön. Also, er sagt ihnen, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Jesus holt also mit seiner Warnung ganz weit aus und sagt, das steht schon geschrieben, das wird so werden. Ne? Macht euch nichts vor, das wird richtig hart. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle an dir irre werden, ich werde dich nie verlassen. Jesus sagt zu ihm, ich versichere dir, noch heute Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Wir sehen also, Petrus ist einfach immer der auch die anderen mitreißen kann und so den Anfang macht. Was sagt Jesus auf diese Beteuerungen? Er sagt gar nichts dazu. Da heißt es dann einfach, dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch her, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Diese andere Übersetzung habt ihr nicht. Aber ist egal, ich lese es mal. Also Petrus hat tatsächlich dann Jesus verleugnet. Wir lesen auch das ab Vers 69, das gleiche Kapitel. Petrus aber saß draußen im Hof. Ich mal hier. Und da kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden, der war auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an, sicher gehörst du zu ihnen, dein Dialekt verrät dich ja. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, bitterlich zu weinen. Das ist Petrus. Er ging durch sein eigenes totales Versagen hindurch, obwohl er doch wirklich Feuer hatte, Jesus nachzufolgen. Es war ihm wichtig. Er wusste, das ist richtig. Aber da hörte es irgendwie auf. Da verließ ihn aller Mut. Außerdem musste er miterleben, wie Jesus misshandelt wurde, letztendlich zu Tode gequält wurde, grausam hingerichtet wurde. Und da ist in ihm etwas zerbrochen. Ich glaube, dass sein Herz gebrochen ist in dieser Phase. Das war wie das Aufwachen aus einem Traum. Und es schien die Wirklichkeit zu sein. Und es war die Wirklichkeit. Ich meine, es betraf alle Jünger. Aber ich glaube, jemand, der so wie Petrus sich so weit vorgewagt hatte und auch so, ja, einfach auch so stürmisch Jesus nachfolgen wollte, für ihn war es dramatisch, das zu sehen und daran zu scheitern und zu sehen, ja, also in seinen Augen ist ja nicht nur er gescheitert, sondern auch Jesus ist gescheitert, seiner Meinung nach, in dieser Situation, obwohl sie Jesus schon vorgewarnt hat und ihnen das eigentlich gesagt hat, was geschehen wird. Aber es heißt immer wieder im Text der Bibel, und das finde ich so weise, sie verstanden es nicht. Sie haben es nicht verstehen können, als er es ihnen voraussagte. Jesus erschien dann zweimal den Jüngern, während sie versammelt waren irgendwie, gegessen haben oder zusammen waren. Und vor dem Hintergrund geht die Geschichte dann weiter. Bei diesen zwei Erscheinungen, da wird dann mal vom Thomas gesprochen und so, der hat dann noch eine besondere Begegnung mit Jesus, mit diesem lebendigen, auferstandenen Jesus. Aber von Petrus hören wir da nichts. Also als er bei diesen zwei Treffen erschien, ist Petrus kein Thema mehr. Keine Ahnung, ob er dabei war oder nicht, das schreibt keiner von den Evangelisten. Aber es gibt dann eine Begebenheit, das steht am Ende vom Johannesevangelium. Und zwar Kapitel 21. Da heißt es ab Vers 2, da waren ein paar von den Jüngern waren am See Genezareth. Das war der Simon Petrus, der Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, der Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger. Wenn man das so liest, erscheint nicht sofort klar zu sein, wie viele das jetzt waren. Es waren genau 7. Petrus sagte, ich gehe fischen. So, was auch sonst, ja. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie ins Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Das stelle ich mir auch sehr frustig vor. Ist eh alles irgendwie deprimierend und dann fangen sie nichts. Und waren die Nacht also unterwegs, hatten nicht geschlafen. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Die haben gar nicht mit ihm gerechnet. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie. Ich stelle mir das irgendwie so vor, ich versuchte da in diese Situation reinzugehen und mir vorzustellen, wie war denn das? Sie haben Jesus nicht erkannt, da steht ein Fremder und sagt, habt ihr was zu essen? Und ich meine doch, sie hatten vielleicht die Hoffnung, ah ja, das wäre jetzt ein Kunde gewesen, dem hätten wir jetzt Fisch verkaufen können, wenn wir welchen gehabt hätten. Jetzt sagte der ihnen, versuch's mal auf der anderen Seite, da werdet ihr finden. Naja, dann machen wir den letzten Versuch nochmal, ne? So, vielleicht werden die Netze doch noch irgendwie ein paar Fische rausholen und dann machen wir sogar noch ein kleines Geschäft heute Morgen. Es war dann aber so, dass das Netz so voll war, dass es dem Johannes, nicht dem Petrus, dem Johannes dämmerte, das ist der Herr. Und dann spricht er das so aus und dann sagt Petrus, Moment, ich gucke mal gerade, wo das steht. Also, das taten sie, doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot, zog das Netz an Land und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei, doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Irgendwie, das musste ihnen ja schon sehr vertraut gewesen sein. Sie kannten sowohl die Art, wie Jesus das Brot brach, vielen Dank, als auch, dass sie diese Wunder schon erlebt haben, Brot und Fisch. Das kannten sie und sie haben Jesus erkannt. Aber diese Sprachlosigkeit, ihn daraufhin anzusprechen, die ist schon bemerkenswert. Ich glaube, es war eine Last auf ihrem Gewissen. Sie hatten ihn verlassen. Petrus ganz besonders, er hatte ihn verleugnet. Dreimal hat er gesagt, er kennt ihn nicht. Ich finde es so bezeichnend, dass er ihn dann erstmal auch gar nicht erkannte. Es ist zwar typisch für Petrus wieder, er war der Erste, der die Initiative ergriff und sagte, ich gehe fischen. Und ich glaube, dass sein natürliches Wesen schon noch so war, aber er war gebrochen, sein Herz war gebrochen und er hatte keinen freien Zugang mehr aus seiner Sicht zu Jesus. Deshalb diese Zurückhaltung. Und als er dann ins Wasser sprang, als er hörte, das ist Jesus, und als er realisierte, der lebt, dann ist er ihm entgegen und dann war das Eis gebrochen und er ist zu ihm hin. Und dann passierte eben das noch mit dem Frühstück und die Sonne ging auf und ich kann mir vorstellen, das war so viel Salböl auf die Seele, diese Situation, mit Jesus jetzt zu frühstücken, als wäre nichts gewesen, als wäre das alles nur irgendwie ein Albtraum gewesen. Und er war da und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, auch für uns, für unser Leben. Es gibt diese dunklen Nebelwolken, die sich manchmal zwischen mich und meinen Vater im Himmel schieben oder zwischen mich und Jesus, je nachdem. Und ich stehe dann da mit einem belasteten Gewissen, sehe mich als Versager, sehe, dass es eigentlich, ja, theoretisch weiß ich kann zu ihm hingehen, aber man ist dann auf einmal ganz geschäftig und hat immer was zu tun und drückt sich vor diesem Moment, warum auch immer. Ich glaube, es ist eine Lüge Satans, der wir auf den Leim gehen in solchen Situationen, dass wir denken, da kann ich jetzt nicht hin. Und dann lenkt man sich ab. Und dann geht man nicht diesen Weg, der doch so der einfache, direkte Weg wäre. Es ist wie so eine Betäubung. Man ist durch dieses belastete Gewissen betäubt mit Unglaube. Man findet nicht diese Überzeugung mehr. Wo war sie denn noch? Und das bringt uns zu diesem Ausweichen und Weglaufen und zu diesen Umwegen. Und das schwächt. Und das gefällt dem Teufel. Da reibt er sich die Hände, weil das ist genau das, was er möchte, dass wir den Weg nicht mehr finden. Dass wir uns wegbewegen von unseren klaren Pfaden mit dem Herrn. Ich habe mir gesagt, ich mache es wie Petrus. Ich gehe ganz impulsiv, springe ich aus dem Boot und schwimme ihm entgegen in dieser Situation. Die Selbstverdammnis, die führt zu gar nichts. Jesus belässt es dann nicht dabei, bei dem Frühstück, was ja schön war. Es geht dann weiter, wenn man das liest im Johannes-Evangelium, es ist dann immer noch dann folgt dieses Gespräch mit Petrus, ne? Er spricht also ihn dann besonders an, fragt ihn dreimal, hast du mich lieb, liebst du mich? Und Petrus antwortet dreimal, ja. Er sagt dann auch, an einer Stelle ist er dann auch betrübt, warum glaubt mir Jesus nicht? Ja, ich liebe ihn doch. Und es ist interessant, dass Petrus dann auf den Grund seines Herzens geführt wird von Jesus. Jesus zeigt ihm, da ist doch Liebe. Du liebst mich doch. Und es ist nicht nur das, was er ihm zeigt, sondern er zeigt ihm auch, was er, Jesus, für eine Vision für ihn hat, für einen Auftrag, was für große Pläne er mit Petrus hat. Und er sagt ihm, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, versorg die Schafe. Ja. Und er macht ihn zu einem Hirten, der ja ein Fischer auch war, ein Menschenfischer dann am Ende. Und auch jetzt sagt er, sei ein Hirte. Und ich finde es so stark, wenn man dann den Petrusbrief liest oder die zwei Petrusbriefe, was da für eine Persönlichkeit rausspricht. Oder wenn wir dann in der Apostelgeschichte lesen, wie wir im Hauskreis, wie Petrus auf einmal eine Persönlichkeit wird. Es kommt dann die Situation in Apostelgeschichte 2. Also ich sag mal so, dieses seelsorgerliche Gespräch, was Jesus mit Petrus hatte, das kam noch bevor der Heilige Geist kam. Das ist auch interessant, ja, dass Petrus vielleicht gar nicht bereit gewesen wäre für den Heiligen Geist, wenn da noch diese Diskrepanz gewesen wäre zwischen ihm und Jesus. Aber Jesus hat ihn erstmal aufgefangen und hat ihn an seine erste Liebe zurückgeführt und hat ihm ja die Seele gewaschen. Zuerst die Füße und dann die Seele. Jetzt hatte der Petrus wieder Augen und Ohren offen. Und dann kam ja auch noch die Himmelfahrt. Und da hat er ja kurz vorher auch noch mal zu den Jüngern und auch zum Petrus gesagt, was sie für einen Auftrag haben. Geht hin, predigt das Evangelium bis ans Ende der Welt. Ich werde bei euch sein. So einen Auftrag muss man erst mal schlucken. Er sagt es uns übrigens auch. Diesen Auftrag haben wir alle. Und wer meint, er sei zu klein, unbedeutend, unfähig, nicht in der Lage, noch nicht fertig oder was auch immer, er sagt es uns allen. Und er sorgt dafür, dass wir das auch können. Er ist dabei. So, wir lesen noch aus Apostelgeschichte 2, gerade ein paar Verse. Und zwar ab Vers 12. Da fing, also da kam der Heilige Geist, das war die Vorgeschichte, die fingen plötzlich alle an, die Jünger Jesu in anderen Sprachen zu reden, zu predigen, zu verkündigen, die großen Taten Gottes. Und Jerusalem war wegen des Festtages voll mit Gästen aus dem ganzen Umland, aus den ganzen Ländern ringsumher, die auch in anderen Sprachen sprachen. Und es waren viele Juden, die in anderen Ländern lebten, die dann nach Jerusalem kamen, um da bei dem Fest dabei zu sein. Und die hörten dann in unzähligen verschiedenen Sprachen die großen Taten Gottes. Und dann sagten sie, wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer den anderen, ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Die haben es gleich abgetan. Und da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Das ist der andere Petrus. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früh am Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Und dann kommt eine ganz, ganz lange Predigt, in der er sie schockt, berührt, überführt. Und am Ende heißt es, alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Das ist auch Petrus. Wenn Gott kommt und das Leben eines Menschen heilt und mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann wächst er über sich hinaus. Ich glaube, das ist eine Botschaft für uns. Ich glaube, dass uns das heute wirklich was zu sagen hat. Das war nicht nur damals. Das ist beispielhaft. So ist Gott. Er ist der Überschwängliche, der über die Maßen gibt, der unseren Becher überfließen lässt, der viel mehr gibt, als wir uns erträumen oder als wir lernen können. Ich finde die Reihenfolge wichtig, dass wir erstmal zu ihm gehen und uns Heilung holen, dass wir uns erneuern lassen an unserem inwendigen Menschen. Und wenn der Heilige Geist dann in bestimmten Situationen kommt, uns erfüllt und überfließend durch uns wirkt, dann ist es Gott zur Ehre. Und wir sind erfüllt. Und wer das schon erlebt hat, der weiß, das ist höchst befriedigend. Du bist in deinem Element. Es ist wie wenn der Heilige Geist der See ist, in dem du schwimmst und dich trägt. Und das ist, was ich uns wünsche und wo ich einfach sehe, da möchte Gott mit uns hin. Das ist der Weg, den er mit uns gehen will. Er möchte uns erneuern, da wo wir noch irgendwelche Ängste haben, Scham, Bedrückung, wo noch irgendwelche Lügen in uns zurückhalten, uns befangen machen, uns gefangen genommen haben. Da wollen wir ins Wasser springen, ihm entgegenschwimmen und sagen, ja, ich will ihm begegnen, ich will ihm begegnen. Und ich lasse nicht ab, bevor ich nicht ihm begegnet bin. Ich glaube, dass wir viel zu oft wegrennen, weil wir keine Geduld haben, weil wir denken, das muss doch jetzt sofort kommen. Gott kann doch sofort. Er prüft uns manchmal und er wartet manchmal bewusst, weil er möchte, dass wir aushalten bei ihm und dass wir bleiben. Ich erlebe das in letzter Zeit immer mehr so, dass ich nicht mehr schnell Dinge haben möchte, sondern ich merke, ja, es braucht Zeit und ich muss da dranbleiben. Ich muss dranbleiben, wenn ich im Gebet bin. Ich kann nicht einfach nur meine Sache Gott hinklatschen und dann gehe ich wieder zu meinem Tag über. Ich muss dranbleiben. Er lässt mich manchmal zappeln, sage ich so, aus Liebe. Er lässt mich manchmal warten. Aber das ist gut, weil er prüft auch mein Herz und er zeigt mir mein Herz. Er zeigt mir, was da drin ist, die guten und die schlechten Dinge. Und er führt mich zu den guten Dingen, zu meiner Liebe, die ich zu Jesus habe. Da führt er mich hin. Und dann handelt er. Und dann verändert er. Lass uns den Mut haben, dran zu bleiben und vor seinem Thron auszuharren. Ich glaube, das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. Ich glaube, dass wir da an dem Punkt angekommen sind, wo wir alle mehr Geduld haben sollten. Ich spüre einfach so in meinem Geist, dass wir in einer Zeit sind, in der wir das lernen müssen, bei ihm zu bleiben. Wir sind zu viel beschäftigt und wir laufen zu schnell woanders hin. Und es ist so wichtig, dran zu bleiben. Und dann tut er sein Werk in uns, an uns, mit uns. Er stellt das reine Gewissen vor allem auch wieder her, dass wir uns nicht mehr belügen lassen, dass wir aussteigen aus alten Mustern und sagen, ja, ich kann das. Ich kann neue Wege gehen mit ihm, mit Jesus. Ich kann den Willen meines Vaters im Himmel tun, so wie Jesus, weil er wohnt in mir. Ich kann das. Und auf einmal fassen wir Mut und auf einmal haben wir eine neue Haltung, eine andere Haltung und gehen Wege, die wir uns nie erträumt hätten, dass wir die mal gehen würden. Und ich sage euch, ich bin in 3 Jahren bin ich 70. Ich glaube es gar nicht, aber es ist so. Er kann das auch mit alten Menschen machen. Nicht nur mit den Jungen. Die sind vielleicht in manchem schneller, aber vielleicht noch nicht so zerbrochen. Und Gott liebt Zerbrochenheit, weil da kann er weitergehen. Habt Mut. Lasst uns bei ihm bleiben. Vater, ich danke dir so. Ich danke dir für dein wunderbares Herz. Ich danke dir, dass du mit uns wunderbare Pläne hast und die sind nicht klein. Ich danke dir, dass wir hier, wenn wir zusammenkommen, wissen, du bist in unserer Mitte und du redest in unserer Mitte und du redest zu jedem Einzelnen. Aber ich bete auch, dass jeder von uns es wagt, in seiner Kammer an dir zu bleiben, dich zu suchen, bis er dich gefunden hat. An dir zu bleiben, bis er dich hört, bis er dich sieht. Dass wir ausharren, dass wir warten, dass wir uns vor dir nicht verstecken, sondern uns dir aussetzen. Und komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich lade dich ein, dass du in jedem von uns etwas wirkst, was wir nicht tun können. Dass du uns reinführst in diesen Auftrag, in diese Befähigung, die du schenkst. Das, was du uns verheißen hast, Jesus. Dass du uns da reinführst, dass jeder den Mut hat, seinen Mund aufzumachen, dass jeder den Mut hat, dich zu verkünden und auch die Wege zu gehen, die vielleicht gefährlich sind. Aber bei dir sind wir sicher. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Beispiele aus der Bibel, dass sie zu uns reden. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen berührst, dass alle Gleichgültigkeit weicht. In Jesus' Namen. Amen.